Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Ich habe es nie geschafft, genau herauszufinden, was Feminismus ist. Ich weiß nur, dass ich immer dann als Feministin bezeichnet werde, wenn ich mich von einer Fußmatte unterscheide. Ein Klassiker von Rebecca West, 1892 bis 1983, englische Schriftstellerin und Journalistin. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohne. Das ist ja ein krasses Zitat und vor allem so früh. Aber das erinnert mich gerade auch an Hedy Lamarr. Da war ich in einer Ausstellung, auch eine Schauspielerin. Die hat auch so Sprüche drauf gehabt. Also es muss schrecklich gewesen sein in Hollywood. Vor 100 Jahren.
Hedy Lamarr war ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch große Erfinderin. Der verdanken wir doch das heutige WLAN, was manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Genau.
Sind gespannt. Ja, Rebecca West, vielleicht ist sie dir auch schon mal begegnet, abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich dieses Zitat vor ungefähr 4 Jahren schon mal in die Podcasting gebracht habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich liebe es. Ich finde, es bringt total viel auf den Punkt und ist auch interessant in der heutigen Zeit, wo sich dieses Wort und die Zuschreibung zu Feminismus verändern. Also heute nennen sich ja ganz viele Feministinnen Feministen, aber immer bis zu dem Punkt, wo es irgendwie unangenehm wird. Ne? Und momentan ist es ja nun sehr unangenehm für wirkliche Feministinnen und Feministen. Und da sind die Selbsternannten plötzlich ganz weit weg. Ne? Mhm. Und Rebecca West, was ich sagen wollte, ist dir wahrscheinlich begegnet, weil sie auch die Nürnberger Prozesse für den Daily Telegraph damals begleitet, beobachtet hat.
Nee, du, das habe ich wieder vergessen. Das muss ich unbedingt recherchieren. Sie war für den Daily Telegraph an den Nürnberger Prozessen. Wahnsinn.
Ja.
Fantastisch.
Ja. Und auch das ist eine total spannende Geschichte zu entdecken, glaube ich.
Ich werde sofort recherchieren, weil das passt in das ganze Lexikon der Jüdinnen, die ich anlege mit ganz vielen anderen. Also sehr spannend. Wobei Rebecca West war nicht jüdischen Herkunft, glaube ich. Was mich nochmal zu Hedy Lamarr bringt, also ihre Kinder wussten nicht, dass sie jüdischen Ursprungs ist. Die ist in Wien ja aufgewachsen, in einem klassisch bürgerlich-jüdischen Haushalt, hat dann in ihrer ersten Ehe ist konvertiert zum Katholizismus und eben hat ihr Judentum bis zum Tod, glaube ich, nicht verleugnet, einfach nie erwähnt. Aber immer erwähnt, dass sie eben in Wien, in der schönen Stadt Wien, glücklich und groß geworden ist. Also auch da werde ich mich noch auf die Spuren begeben, weil die Ausstellung in Wien eben, Hedy Lamarr, im Möbelmuseum, sehr erstaunlich, nicht in irgendwie dem Kunsthistorischen Museum oder dem der Albertina Modern oder so, da hätte sie auch Platz gehabt. Sie ist im Möbelmuseum, weshalb ist die Gründe wurden da nicht ausgeführt, außer dass das Kaufhaus für Hedy Lamarr nicht gebaut werden kann, weil es so ein Korruptionsskandal ist in Wien. Auf jeden Fall ist die Ausstellung sehr spannend zu Hedy Lamarr, aber eben es gibt unglaublich viele Lücken der feministischen und auch der politischen Begleitung eines so großen Lebens. Und wie du gesagt hast, eine der wichtigsten Erfinderinnen für das Internet. Also gut. Von dem her, wirklich spannend. Ja, super. Hast du, soll ich weiterfahren mit einem Spruch von mir?
Da machst du mich jetzt neugierig, gerne.
Genau, weil ich habe gedacht, angesichts der Vorgänge in der UNO und im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag habe ich mir einfach einer meiner alten Zitate hervorgenommen. Demokratie kommt immer noch nicht aus dem Strom. Sie muss in den Institutionen wieder Platz finden. Oder sonst müssen die Institutionen abgeschafft werden. Das ist etwas, was mich umtreibt, dass all die, so wie du das gesagt hast, auch mit den Feministinnen, die sich Feministinnen nennen, die aber keine Feministinnen sind, so gibt es für mich als Politikwissenschaftlerin so viele Institutionen momentan, die eigentlich dem Auftrag der weltweiten Demokratieförderung nicht nur nicht gerecht werden, sondern das Gegenteil dessen verfolgen. Und das treibt mich um. Oder? Mhm. Also, dass die Demokratie in den Institutionen wie die UNO, Internationaler Strafgerichtshof, Menschenrechtsrat der UNO, der, glaube ich, von Saudi-Arabien oder Katar präsidiert wird,
ja, ja.
Das wird so selbstverständlich genommen von diesen Journalisten und den Medien, die überhaupt nie nachfragen, die auch so tun, also auch alle meine Freunde tun so, als wären die UNO ein wunderbarer Hort der Demokratie, nicht realisierend, dass die Mehrheit der UNO mittlerweile von der AG der Autokraten, Diktaturen und islamofaschistischen Regimes regiert werden. Und dass wir das nicht diskutieren. Das wollte ich eigentlich einbringen in die Podcast.
Du, und ich würde das noch ergänzen. Ich sehe solche Themen auch aktuell in Deutschland, beispielsweise im Regierungshandeln oder auch im Agieren einzelner Ministerien. Also beispielsweise, jetzt wurde ja auch in den letzten Tagen publik, wie viele Strafanzeigen gestellt wurden von Politikerinnen und Politikern wegen Nichtigkeiten. Ne? Also Hashtag Schwachkopf ist so ein Beispiel.
Ich fände es spannend, wenn wir darüber diskutieren. Ja, ein bisschen ausführen, weil ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Also Schwachkopf, Hashtag Schwachkopf, was steckt dahinter?
Genau, kann man, also es gab eine Erhebung, eine Recherche, wie viele Anzeigen von welchem Minister, welcher Ministerin in der letzten Legislatur gestellt wurden. Und Robert Habeck führt da mit großem Abstand. Und es kam dann raus, dass er dafür eine Agentur beauftragt hat in seinem Namen, wobei er, wie es sich dann rausgestellt hat, auch dann auf Rückfragen soll, dass zur Anzeige gebracht wird, werden zumindest in Einzelfällen das auch persönlich dann gezeichnet hat und persönlich beauftragt hat. Und das wegen Beschimpfungen im Netz, was selbstverständlich überhaupt nicht gut ist, ne? Menschen, zumal wenn man sie nicht kennt, zu beschimpfen. Jetzt glaube ich aber tatsächlich auch, dass gerade Politikerinnen und Politiker nochmal eine andere Funktion haben und tatsächlich mehr abkönnen müssen als Privatpersonen. Ich finde, dass unser Recht gibt da ja auch einen Rahmen vor, ne? Und natürlich gibt es Dinge, die auch strafbar sind, jemandem an den Kopf zu schmeißen, aber eben auch ganz, ganz vieles, was unter dieser Strafbarkeitsgrenze ist und auch sein muss und auch bleiben muss, was für die betroffene Person trotzdem nicht schön ist. Also ich erinnere mich, Renate Künast war ja vor einigen Jahren auch vor Gericht deswegen, weil sie wirklich heftigste Beschimpfungen und auch sexualisierte Beschimpfungen erleiden muss. Und das Gericht hat dann beschlossen, einiges davon war tatsächlich strafbar, aber eben einiges und auch krasse Beschimpfungen nicht, weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Mhm. Und so einen Fall gab es jetzt eben in der letzten Woche publik. Hashtag Schwachkopf, wo es eine Hausdurchsuchung gab bei einem älteren Mann morgens früh um 6.15 Uhr, was natürlich schon ein krasses Instrument eines Rechtsstaates ist, gegen einzelne Bürgerinnen und Bürger vorzugehen. Ne? Wo einfach das Thema Verhältnismäßigkeit diskutiert werden muss.
Unbedingt, ich würde da gerne verweilen, weil es da auch einen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern. Also es gibt drei Dinge, sind mir jetzt durch den Kopf gegangen, obwohl ich mich eben auf das Thema überhaupt nicht vorbereitet habe. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Robert Habeck tatsächlich eine Agentur eben quasi automatisiert hat, sehr clever übrigens, außerordentlich clever übrigens, eine Agentur beauftragt hat, quasi automatisiert alle Beschimpfungen gegen seine Person in Untersuchung deren Straffälligkeit oder Strafbarkeit zu untersuchen. Ich finde es, dann musst du Geld haben. Ich bin da auch interessiert daran, wer diese Agentur bezahlt, wie diese Agentur programmiert ist. Und das ist natürlich schon, dass es Robert Habeck eben, das ist Schwachkopf, das ist keine Majestätsbeleidigung, es ist auch keine sexuelle Gewalt, dass aber Robert Habeck sich als Mann so effizient gegen alle Beschimpfungen gewehrt hat bisher. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und tatsächlich stellt sich hier die Frage, ob Regierungsmitglieder, natürlich müssen sie hier eine Verhältnismäßigkeit haben und es gibt den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung nicht mehr.
Doch, es ist gibt es. Gibt es in Deutschland.
Noch? Oh ja, gibt danke.
Es noch.
Dann,
gibt ja. es noch. Das war eine große Diskussion, als vor ein paar Jahren Böhmermann angezeigt wurde von Erdogan, ne? wegen Hashtag ja.
Ziegen.
Sex ja. mit einem Tier. Und da wurde von der Politik darüber diskutiert, oh, es gibt ja im deutschen Strafrecht tatsächlich noch ich glaube 188er ist das, bin ich jetzt aber gerade nicht sicher, weil ich mich darauf auch nicht vorbereitet habe, ich möchte
ja,
das einmal zu Protokoll
aber ich finde das
und dann hieß
wichtig,
es, oh, den müssen wir abschaffen, de facto mhm. hat sich die Politik nie drum gekümmert mhm. und das, mhm. es gilt weiterhin in Deutschland.
Mhm. Ja. Also ich muss, eben das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Erstmal das Geld, die Agentur, wer bezahlt das, diese automatisierte Klageform, finde ich übrigens total toll, möchte ich sofort für mich auch installieren. Oder?
Ich finde das problematisch, ich kann es bei dir, du bist eine Privatperson, Privat. Ja. die das Wagnis der Öffentlichkeit eingeht. Ja. Du hast kein öffentliches Amt, das ist ein Unterschied. Angela Merkel hat keine einzige Anzeige wegen solchen Bezeichnung, ja. ne? Und es gab viele
ja, also und
gestellt.
Ja,
und ich finde und schon, es ist ein Unterschied. Und ich finde, es ist ein Problem für unsere Demokratie, wenn Regierende, die ja im Idealfall, also die mandatiert sind vom Volk, hier gegen das Volk massiv vorgehen. Bei Punkten, die Lappalien sind. Ich will noch mal einen Vergleich machen. Vor einigen Monaten gab es einen Beitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo einfach pauschal Feministinnen, die sich gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz positioniert haben, als Scheißhaufen bezeichnet wurden.
Vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Vom öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk, den wir auch noch alle selber bezahlen. Ja. Das hat überhaupt keine Folgen. Mhm. Also die Folge gibt es nach wie vor im Internet. Mhm. Zum Teil werden da auch einzelne Frauen mit Namen genannt, mit Fotos
genau.
genannt. Hat
ja.
sich dazu was... Also
ja, ja.
ich finde dieses Unverhältnis, wir kommen hier in eine Schieflage, mhm. über die wir sprechen müssen.
Ja, und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und es geht hier um die Trennung zwischen privat und öffentlich. Also wir vergessen immer wieder, dass die Trennung zwischen privat und öffentlich die Grundlage unserer freiheitlichen und liberalen Demokratie darstellt. Und wenn eben diese öffentlichen Personen gleichzeitig privat so agieren, dass sie ihre Position dazu gebrauchen können, Privatpersonen einzuschüchtern, dann ist es tatsächlich, es ist wirklich an der Grenze. Also ich
ja,
sage
sie
dir das mit
nicht
dem
als Privatperson. Es ist ein Unterschied, ob du privatrechtlich gegen etwas vorgehst oder in deiner Funktion als beispielsweise Bundeskanzlerin oder Ministerin mit der Gewalt des Amtes. Das ist schon nochmal was anderes. Und rekurrierend auf auf Majestätsbeleidigung mhm, oder Beleidigung politischer Personen im Amt. Auch da gibt es im deutschen Recht eine Grundlage für.
Ja, finde ich enorm wichtig in unserer Gesellschaft und Mediengesellschaft. Was mich erstaunt, ist, dass ich das, was wir jetzt besprechen, in meiner Bubble und in den Zeitungen und Medien viel zu wenig reingespült bekam. auch in meinem Freundes- und Freundinnenkreis. Also es hat sich außer mir, ich habe dieses Schwachkopf-Ding nur ganz kurz am Rande mitgekriegt, habe das meinen Wohnpartnerinnen und meinem Partner auch erzählt. Und er liest vor allem auch Spiegel online und er hat davon eigentlich nur am Rande was mitgekriegt. Also diese tiefergehende Diskussion, die du, Isabel Rohner, so gut ansprichst, was ist da verhältnismäßig, was passiert eigentlich da, auch ohne, dass wir das öffentlich diskutieren, all das hat er nicht mitgekriegt. Schon spannend. Also das ist auch wieder vor allem wahrscheinlich ex-Twitter zu verdanken, dass du, oder woher, wie kamst du darauf? Normale Tageszeitung. Also es ist mir einfach nicht bewusst.
Nee. Aber inzwischen haben mehrere darüber berichtet. Ne? Also Fokus Stern haben das auch aufgegriffen und immer wieder auch darauf hingewiesen, es gab wohl auch noch weitere Vorwürfe gegen diese Einzelperson. Ne?
Ja, ja.
Aber in der Argumentation der des Organs, ne?
Ja,
was dann eben dazu führt, dass es eine Hausdurchsuchung gibt, wurde immer wieder das als Grund angeführt. Und das ist problematisch.
Ist absolut problematisch. Vielen Dank für dieses Beispiel. Und das erinnert mich, also ich erwähne meine Datenlücke und Informationslücke deshalb, weil ich mir den Spaß gemacht habe, auf Google einzugeben, why Trump is good for women, warum Trump gut für Frauen ist. Oder? Ich wollte einfach sehen, was bringen mir die unterschiedlichen Browser, die ich benutze. Das ist unterirdisch. Es gibt keinen einzigen Artikel, der darauf hinweist, beispielsweise, dass eben Trump vielleicht gut sein könnte für die Frauen, weil die identitäre Politik mit der identitären Politik, die sich in erster Linie gegen die Frauen richtet, aufgeräumt wird. Oder? Also irgendwie ganz allgemeine Artikel darüber, dass irgendwie vielleicht jetzt endlich ein Ende des Woken-Wahns Wahnsinns von extremen Minderheiten, die den öffentlichen Kurs nicht nur dominieren, den öffentlichen Diskurs, sondern überall alle Institutionen und die Universitäten und Kultur besetzt haben mit dem sogenannten DEI, also Diversity, Equity and Inclusion, also die Gleichstellung, die sogenannte Gleichstellungs- und Diversitätspolitik total dominiert haben, dass da mit der Wahl von Donald Trump definitiv ein neuer Kulturwandel eingeleitet wurde. Nichts, nada niente, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Also meine Browsers, das ist ja auch My History, die bringen den Algorithmic Bias, also zu Trump gibt es absolut nichts Positives zu berichten, punkto Frauen. Also rein algorithmisch gesehen. Und das finde ich als Historikerin natürlich wahnsinnig spannend.
Ja, wir gucken, wie gut er wirklich ist für die Frauen. In diesem Punkt gebe ich dir recht, aber wir schauen, was in den nächsten Jahren passiert.
Ich finde diese Datenlöcher, die faszinieren mich schon immer wieder. Und ich habe es jetzt einfach mal mit einem ekligen Beispiel gemacht, aber wir haben ja auch schon viel Frauen dürfen. Wenn du Frauen dürfen eingibst, auch das gibt nicht immer noch nicht saubere Bilder, was Frauen dürfen und was nicht.
Okay. Und was kommt dann? Frauen dürfen Kaffee holen. Oder?
Ja, genau. Frauen sind Personen mit Menstruationshintergrund. Egal, gehen wir weiter.
Ich habe dazu ein passendes Thema. Und okay, zwar habe ich Zitate mitgebracht, auch aus den letzten Tagen, von berühmten Männern, bekannten Männern, zumindest also in Deutschland gerade aktuellen Männern. Und ich möchte dir gerne ein Zitat vorlesen und darüber würde ich gerne diskutieren. So, Zitat. Wir werden dieses Land ohne Frauen nicht nach vorne bringen. Zitat Ende. Was fällt dir dazu auf?
Überhaupt nichts im Moment. Sorry, ich bin gerade überfordert.
Wir werden dieses Land ohne Frauen nicht nach vorne bringen. Wer ist denn hier dieses Wir? Sind die Frauen Teil dieses Wirs? Die Antwort ist nein.
Ja.
Nein. Also, das Zitat stammt von Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Union. Und er war letzte Woche beim Verband Deutscher Unternehmerinnen und hat diesen Satz gesagt. Und es macht mich wirklich, wirklich nachdenklich. weil es ist furchtbar. In der politischen Kommunikation ist eigentlich mit das Erste, was du bei Texten reflektieren musst, ist, wie gehe ich mit dem Wort wir um? Und wen meine ich, wenn ich politische Texte, dazu gehören auch Reden, dazu gehören auch Grußworte, dazu gehören auch Pressetexte, wen meine ich, wenn ich wir verwende? Wir ist meistens die eigene Organisation. Und wenn du dann sagst, wir und die Frauen oder wir und die Juden oder wir und die Kängurus, machst du sprachlich deutlich, dass alles jenseits dieses Wirs wirklich jenseits dieses Wirs ist. Und das meint er mit Sicherheit nicht, oder ich hoffe, er meint es nicht, aber er sagt es. Und es ist schon ein Weltbild, was mich sehr irritiert.
Ha, ja, fahr weiter. Weil ich merke, jetzt kommt wieder das bekannte La Stempfli Unbehagen.
Gerne.
Theoretisch hast du seit über 150 Jahren recht. Dieses Wir schließt immer das andere aus. Das ist übrigens eine der wichtigsten postmodernen und postkolonialen Kritiken. Oder also, dass immer das Subjekt ist ein fiktionales, es ist in dem Kampf um die Demokratie eines gewesen, das ständig mit einem Wir andere ausgeschlossen haben. Oder? Und jetzt seit 20 Jahren und vor allem mit dem Aufkommen des Internets, wo extreme Minderheiten die Codes bedienen, geht es ja darum, quasi dieses Mehrheits- und Minderheitsverhältnis umzukehren. Also diese Referenzgröße des Wirs umzukehren. Und das führt aber dann dazu, dass die Realität, also die reale Welt, so wie Isabel Rohner und Regula Stempfli das oft besprechen, dass die aus den Angeln gehoben wird. Selbstverständlich hat Friedrich Merz recht mit dem Satz, wir werden ohne Frauen nicht vorankommen. Oder? Also, er hat recht, tatsächlich. Das ist als Satz so, ist es unbedingt auch für die Wirklichkeit anzuwenden. Gleichzeitig ist eben dieses Unbehagen da und respektive gleichzeitig ist die Linguistik steckt dahinter oder die Grammatik oder ich weiß nicht, wie ich mich da gewählt genug ausdrücke in diesem ganzen Mief der von Subjekt und Objekt, von der Sprecherposition und der anderen Position. Weißt du, ich habe so Mühe, du hast wirklich recht und ich hätte dir, hättest du diesen Satz in den 80er Jahren gesagt, wäre klatsch, klatsch, wir machen da Gleichstellungsprogramme. Also da warst du gerade wahrscheinlich noch im Kinderbett. Aber, in deinem Kinderbettchen, aber das Problem ist, dass wir diese Kritik und diese Analyse 40 Jahre später in einem ganz anderen Kontext sehen müssen und realisieren müssen, dass mit der Sprechaktkritik der Postmodernen und Postkolonialen die Demokratie in ihr Gegenteil verdreht wird. Dass genau aufgrund der Diskussion über Sprecherposition und wer ist gemeint und wer nicht gemeint ist, der ganze Faden, was ist Verfassungsgrundlage, was ist Gleichheit, was ist soziale Mobilität, vergessen wird. Deshalb ist es schwierig, dem Friedrich Merz vorzuwerfen, dass er sagt, ohne Frauen kommen wir nicht voran oder was auch immer, aber dann gleichzeitig mit den neuen Sprechaktpolitiken von Ausschluss und Einschluss, die völlig falsche Geschichten konstruieren. Oder? Also, dass es keinen Fortschritt gibt, Demokratie, das höre ich andauernd in meinem Bekanntenkreis, in meinem linken, modernen, kulturavancierten Bekanntenkreis, die reden ja alle schon davon, die Demokratie gehört längst abgeschafft. Oder auf der Graffiti, ein großes Graffiti in Wien sagt, würden Wahlen wirklich was verändern, wären sie schon längst verboten. Das ist ein Skandal.
Das steht
das steht als offizieller Satz auf dem alten kommunistischen Haus der Kommunisten der 20er und 30er Jahre. Ja, das ist ein sehr beliebter Satz unter den ganz Linken. Also diese krasse, radikale Demokratiekritik, kommt aus der Frankfurter Schule. Also so hat ja auch Adorno ganz bräsig gemeint, ja, das Frauenstimmrecht wurde erst zu dem Zeitpunkt eingeführt, als es nichts mehr bewirken konnte. Und siehst, das ist eine ähnliche Schule wie deine. Wer ist da hier Sprecher und wer ist gemeint?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe in den letzten Tagen mal wieder Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht auf Deutsch, nicht ganz gelesen, weil das Ding ist ja 1000 Seiten.
Ja, es ist schon.
Aber ich habe mal wieder intensiv darin geblättert, weil es mich so daran erinnert hat, diese Zitate einflussreicher Männer in der letzten Zeit. Mhm. Und Simone de Beauvoir erzählt und erklärt und recherchiert und führt aus, da sehr fundiert, ne, mit Blick auf die Geschichte, mit Blick auf Mythenbildung, wie sehr diese Denke in unserer ganzen Kultur verankert ist. Und ich sage hier bewusst in unserer, weil es Männer wie Frauen betrifft. Ne? Es ist unser
Denkkosmos.
Ja. Ja, nein, global. Da bin ich jetzt global. Dass der Mann das Eigentliche ist und die Frau zum anderen wird in dieser patriarchal organisierten Welt.
Mhm. Das, also ich sage dem, Mann ist Staat, Frau ist Kultur. Also so wurde es erklärt in der Französischen Revolution, weshalb die Frauen und die Juden dann nicht automatisch auch das universelle Menschenrecht gekriegt haben, war da. Und deshalb, weil der Mann steht für den Staat und die Frau steht für die Kultur, die Zivilisation. Deshalb auch die strategische Synthese, indem du Frauen unterwirfst du die ganze Kultur und Nation. Also militärstrategisch gesprochen.
Simone de Beauvoir wäre da wahrscheinlich noch ein Tacken konkreter, indem sie sagt, Männer definieren durch Macht, was Frau sein bedeutet und was Frau sein bedeuten kann. Ne? Das ist Simone de Beauvoir. Und von ihr kommt diese Erkenntnis, er ist eben das eine, das Wesentliche, und die Frau wird dadurch zum Unwesentlichen bzw. zum Anderen. Ne? Also die ultimative, sie ist der Mythos, sie ist das Andere, sie ist das Fremde. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Zitat. Zitat. Ich arbeite so selbstverständlich mit all den Frauen, die wir in der ersten, zweiten und dritten Führungsriege dieser Partei haben, zusammen, dass ich es gar nicht merke, dass es Frauen sind.
Ui.
Zitat Ende.
Ui, Olaf Scholz.
Der andere. Nein, das Lindner. Ist Robert Habeck.
Das ist Robert Habeck. Robert. Ja, der andere, du meinst der andere von den Linken. Aber also mit Olaf Scholz, also SPD und Grüne, war ich nicht so schlecht. Oder? Also, weil das sagen alle meine Kollegen. Also Frauen sind für mich so selbstverständlich. Ich merke gar nicht, dass das Frauen sind oder Männer. Also wer, who cares? Männer, Frauen, spielt doch keine Rolle. Wir sind so geil in unserem Universalismus und Postkolonialismus. Hey, also, okay.
Auch da würde ich sagen, und ich wiederhole es, ne? Ich glaube auch, Friedrich Merz hat da keine hinterhältig über mehrere Wochen und Monate vorbereiteten bösen Absichten gehabt mit seinem Satz. Und ich attestiere das auch Robert Habeck, dass er das gut meint, ne?
Ja, aber das Gegenteil.
Und trotzdem,
das Gegenteil von gut ist oft gut gemeint, möchte ich noch schnell reinwerfen.
Aber weißt du, der Gedanke, der mir kam, als ich diese zwei Zitate, die innerhalb weniger Tage bei mir angespült wurden, und die mich einfach wieder daran erinnern, dass selbst so rhetorisch geschulte, und ich attestiere das auch beiden, intelligente Politiker mir mitteilen als Bürgerin, dass ich etwas anderes bin als die Norm.
Ne? Wo siehst du das in Habecks Zitat?
Komme ich gleich dazu. Ich muss diesen einen Satz zu Ende bringen, weil sonst entschwindet er mir in der Gedankenwelt. Dass wir bis heute vielleicht auch keine adäquate Sprache haben. Keine adäquate Art und Weise des Miteinanders, dies zu ändern. Und ich weiß, dass ich hier potenziell auch in so eine Ambivalenz reinkomme, weil das auch oftmals etwas ist, was wir, Stichwort Sprechakttheorie, und wir reden darüber, wie furchtbar das ist, eine neue Sprache zu erfinden, ne? Und die aktuell dazu führt, dass Frauen ganz real wieder rausfliegen aus dem Diskurs und Nachteile haben, weil plötzlich Frau umdefiniert wird. Ne? Ich reflektiere das alles. Aber das ist eben ambivalent. Und dennoch, ich habe, um Regula Stempfli zu zitieren, ein Unbehagen, wenn mir so einflussreiche Politiker vermitteln, ja, irgendwie ist Frausein immer noch etwas, das ist irgendwas dahinter den sieben Bergen, irgendwas Mythisches, irgendwas. Aber wir kümmern uns mal um die richtige Politik. So, das kommt bei mir an. Mhm. Wahrscheinlich aus Gründen.
Ne? Aus Gründen, aber, ja, ja. Ne? Ja, ja. Also ich finde, es ist nochmals, die neue Sprache entwickelt sich mit neuen Wirklichkeiten. Sie kann nicht wie jetzt via Bots von oben oder von Ideologien, von Religionen verordnet werden. Wenn Sprache verordnet wird, dann hast du ganz wichtige Gegensprachen. Also Ai Weiwei, der ist zwar ein Antisemit par excellence, aber der chinesische Dissident, der Künstler, in vielen Bereichen wahnsinnig wichtig, der hat beispielsweise die Staatsdoktrin der Volksrepublik China, Harmonie, und auch das Zeichen, das chinesische Schriftzeichen Harmonie, völlig umgedeutet, also quasi wie in der Kulturrevolution darüber nachgedacht, wie wird Sprache gebraucht, welche Zeichen haben welche Symbolik und Semiotik. Oder? Und es bleibt ein Zwiespalt bei Revolutionen, die eine feministische immer ist, bei Veränderungen, es bleibt ein großer Zwiespalt mit der Neuschaffung von Zeichen, Narrativen und Fiktionen, gleichzeitig auch das Kind mit dem Bad auszuschütten, also quasi totalitäre Ausschlussmechanismen dann für alle Menschen zu deklarieren. Und genau das passiert ja mit Geschlecht, oder? Darf ich noch nur ganz kurz zu Simone de Beauvoir?
Ein großes Aha-Erlebnis. Nein, mach weiter.
Wenn du den Gedanken behalten kannst. Ich wollte nur Simone de Beauvoir einen Kranz winden und sagen, sie hätte in die Geschichte eingehen sollen wie Marx, Freud und Darwin mit dem Deuxième Sex. Also weil sie, genau wie Marx, Freud und Darwin, die ganze Weltgeschichte und Welttheorie auf ganz unterschiedliche Art nicht nur erzählt hat, sondern eben quasi eine Modernität in das Wissen der Menschheit gebracht hat, wie Freud, Marx und Darwin. Also es gibt noch andere, aber die werden so klassisch genannt. Mm. Also ich wollte etwas, um dir zu helfen. Es ging um den Sprechakt und diese Ambivalenz, dass mit jeder Revolution, wenn dann eine neue Sprache oder Thermidor und all diese Dinge, oder bei der russischen Revolution, dass mit der Neuerfindung von nach der Revolution oder während der Revolution Neuerfindung von Sprache immer totalitäre Bewegungen einhergehen.
So, und jetzt in dieser Zwischenzeit habe ich mein Unbehagen, ich finde ja dieses Wort furchtbar, ne? Aber trotzdem, ich zitiere hier dich, analysiert und bin auf eine ganz gute Erkenntnis gekommen, dass der Kern meines Unbehagens nicht diese Sprache ist, sondern das Tun. In der letzten Woche auch hat das BKA, das Bundeskriminalamt in Deutschland, das Lagebild geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, also geschlechtsspezifische Gewalt, die sich, geschlechtsspezifische Straftaten, die sich gegen Frauen richten, veröffentlicht, so rum. Mhm. Und dieses Lagebild ist eine Vollkatastrophe. Also in sämtlich untersuchten Bereichen hat die Gewalt gegen Frauen zugenommen. Das betrifft Gewaltdelikte insgesamt, das betrifft Sexualstraftaten, häusliche Gewalt, Menschenhandel, digitale Gewalt, Femizide. Im letzten Jahr in Deutschland gab es 360 Femizide. Das ist eine tote Frau pro Tag fast. Und bislang gab es ja immer diese Statistik, ne? Jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin, Ex-Partnerin zu töten, jeden dritten Tag gelingt es ihm. Das stimmt nicht mehr. Ne? Also wir haben jeden Tag einen Frauenmord, einen Femizid. Und wir hatten 2000, das sind die Zahlen 23 oder 22, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir hatten jedenfalls 578 versuchte Tötungen. Wir haben bei der häuslichen Gewalt ein Plus von 6,2%, 180.000 betroffene Frauen, die das gemeldet haben. Ne? Dunkelziffer wird immens viel höher sein. Ah nee, sind die Zahlen für 2023, hier sehe ich es. Wir haben über 52.000 Frauen und Mädchen, die laut BKA 2023 Opfer von Sexualstraftaten geworden sind. Das ist irre, ne? Das sind irre Zahlen. So, und jetzt kehren wir zurück. Also immer rund um den 25. November, Tag gegen Gewalt an Frauen, kriegen wir solche Zahlen von Latz geknallt. Jedes Jahr hören wir dann, wie furchtbar das ist und dass man doch mal was machen sollte. Aber de facto passiert nichts. Also Deutschland hat die Istanbul-Konvention, die auch schon wieder 10 Jahre her ist, nicht umgesetzt. Und dann höre ich, wir werden dieses Land ohne Frauen nicht nach vorne bringen. Und dann höre ich, oh, ich merke gar nicht, dass es Frauen sind. Das, ich glaube, das ist der Punkt, der mir de facto wirklich, wirklich Ärger bereitet und mich empört. So.
Ja, das ist aber der klassische Unterschied in ideologisierten Gesellschaften zwischen der herrschenden Fiktion und der Wirklichkeit. Ich erinnere an die katholische Kirche, deren Liturgie und deren Botschaft, Jesu Christi beispielsweise der Bergpredigt, ganz viele entscheidende menschenrechtliche Prinzipien formuliert hat von Jesus Christus. Und dass ausgerechnet diese Botschaft während Jahrhunderten von einer Kirche, von einer mächtigen Institution als Fiktion derart pervertiert, missbraucht werden konnte, Massenmord an Frauen, Massenmord an sogenannte indigenen Menschengruppen, die Unterdrückung über Jahrhunderte von Freiheit, Befreiung und Menschlichkeit, gleichzeitig die Gestaltung des christlichen Abendland mit einer Gestaltung der fiktiven Bearbeitung in Bild, in Kirchen, in Kulturstätten, die überwältigend ist, die unser Europa, da meine ich eben unser Europa, vor allem auch das weibliche Europa, mit einer Mutter Maria wahnsinnig gestaltet hat und auch eine Freiheit ermöglicht hat, über die Jahrhunderte hinweg Menschen und Frauen zu emanzipieren. Also wir könnten das auch so sehen. Und was wir jetzt erleben mit der digitalen Revolution, ist diese absolut krasse, riesentiefer Graben zwischen Wirklichkeit, der sich als unfassbare Gewalt gegen Frauen in der Zeitgeschichte äußert, und den Fiktionen, die uns serviert werden, eben von einem Habeck oder von irgendwelchen gender-durchgeknallten Aktivistinnen, Schmutzbach-mäßig, die dann schreien, ach ja, es gibt keine Frauen, es gibt nur Frauen, die sich als Frauen fühlen oder per Sprechakt zur Frau entscheiden. Und das, ich glaube, da ist dieser Graben, und deshalb ich bin einfach immer vorsichtig bei Sprechaktkritiken, die sind enorm wichtig, aber wie du sagst, es ist das Handeln, das entscheidet. Und die Ampelregierung hat gegen die Gewalt, diese fürchterlichen Zahlen, die übrigens ganz viele Hörerinnen jetzt von uns enorm entmutigen. Weil man weiß, auch vor Prüfungen, wenn du vor Prüfungen Mädchen erzählst, dass sie weniger gut sind in Mathe als Jungs, statistisch gesehen, werden sie in Mathe versagen. Wenn du Mädchen vor Matheprüfungen sagst, dass Mädchen viel besser rechnen können als Jungs, werden sie 2 Noten besser abschneiden. Also das ist ja auch noch ein Thema der Kritik. Und was wir einfach erleben, ist dieser abgrundtiefe Boden zwischen sogenannten fortschrittlichen Kräften und Aussagen und einer schrecklichen Wirklichkeit, die dann nicht mit bestimmten Wörtern und Wörtern und Begriffen bezeichnet werden kann. Und auch wir eiern um. Weshalb hat die Gewalt es könnte sein, dass die Gewalt so zugenommen haben wegen der Erhebungsmethode, müssen wir auch immer wieder diskutieren. Es kann aber tatsächlich wirklich auch sein. Und es ist auch so, weil seit 2015 mit einer riesen Migration von Männern aus total Gender-Apartheid-Staaten, aus frauenfeindlichsten Kulturen, die Islamofaschisten, die auch eine, wahrscheinlich eine Minderheit sind, aber die eben die ganze Muslimisierung von Europa mitprägen, dass das natürlich mit ein Grund sein könnte für die gewachsene, unaussprechliche Gewalt an Frauen, die wir ja in Iran, in Afghanistan und Saudi-Arabien quasi als normal nehmen, aber auch öffentlich nicht diskutieren. Also du verstehst, einerseits haben wir nicht die richtigen Begriffe, sind Frauen immer das andere, andererseits haben wir Begriffsverbote, um Zusammenhänge zwischen, zwischen Fiktionen und das, was wirklich auf den Straßen passiert, zusammenzubringen. Was mich zu den Medien bringt. Ich glaube, unser Riesenproblem, unser ideologisches, unser geopolitisches, unser kriegerisches Riesenproblem liegt in den Medien. Weil wir quasi seit der Pandemie ein Zusammengehen zwischen Medien und Staatsräson haben, die eigentlich die vierte Gewalt, das vierte Gewalt aushebelt. Es gibt eine neue Studie in der Schweiz, die zeigt, dass alle Journalisten links sind. Also es gibt kaum mehr bürgerliche Journalisten und Journalistinnen. Also
hast du das der Wochenzeitung auch gesagt?
Ja, wie bitte?
Gilt das auch für die Wochenzeitung?
Für, wie meinst du mit dir? Mit
ist das
der
nicht die, nein, die
ganz linke?
Nein, ja. Die, die eher recht, bürgerlich rechte.
Ah, das ist die Weltwoche, meinst du?
Ah, natürlich.
Ah, die
natürlich.
Weltwoche. Nee, also ich, ich kann die, 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 den Bericht, den ich dazu gelesen habe, das ist von der Zürcher Fachhochschule für Medienwissenschaft, die machen das alle Jahre auch über die politische Ausrichtung der Journalisten und Journalistinnen schauen. Und ich finde die Diskussion eigentlich viel interessanter als ob links oder rechts. Wie steht es eigentlich mit der bürgerlichen, mit der klassisch-liberalen, bürgerlichen Demokratieverteidigung dieser politischen Positionen. Und da sehen wir, dass da ganz massiv was im Ruckeln und Wanken ist, wie ich am Anfang gesagt habe, auch bei der UNO und dem Internationalen Strafgerichtshof festzustellen ist.
Ja, und gleichzeitig muss man ja sagen, was ist denn die Aufgabe von Journalismus? Journalismus hat die Aufgabe zu beschreiben, was ist. Und beschreiben, was ist, ist natürlich geprägt von meiner Sichtweise auf das, was ist. Und da kommt dann das Individuum rein. Aber eigentlich, wenn das reflektiert würde, ne, müsste das nicht unbedingt das Problem sein, was es de facto ist. Also hat es doch auch damit zu tun, dass wir immer mehr feststellen, dass Journalismus eben nicht nur Beschreibung ist, sondern immer auch Kommentar, Meinung, Haltung. Und
ja,
das
aber
hat sich verändert, oder?
Das darf ja auch sein, Kommentar und Haltung.
Auf jeden Fall.
Es muss einfach unterschieden werden. Aber ich gebe dir ein Beispiel, beschreiben, was ist. Also, der, in den USA hat der, der republikanische Repräsentantenführer, ich habe den Namen vergessen, Entschuldigung, hat beschlossen, dass die WCs wieder ausschließlich, Toiletten, pardon, dass die Toiletten ausschließlich für Frauen da sein sollen. Ja? Und der Guardian berichtet darüber, dass eben die, die, die Frauentoiletten wieder ausschließlich Frauen und nicht quasi Sprechaktpersonen geöffnet werden oder für alle. Also es gibt dann auch einfach die, nicht nur, es gibt einfach all people. Also es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Frauen- und Männertoiletten. Jetzt gibt es wieder ausschließlich Frauentoiletten mit der Begründung, es braucht Räume ausschließlich für Frauen. Und der Guardian titelt, und jetzt hast du wieder deine Sprechaktpolitik, WCs, die ausschließlich für Frauen sind, werden als Restriktionen für Transpersonen angesehen. Der Titel auf Englisch, wenn ich ihn finde, heißt House Speaker backs Transgender Bathroom Restrictions on Capitol Hill. Oder? Transgender, also wenn es ausschließlich
es geht überhaupt nicht um
Frauen-WCs geht, geht es um Transgender Bathroom Restrictions. Das ist auch Sprechaktpolitik. Das ist auch, die haben jetzt die anderen eingeschlossen, Isabel Rohner. Die haben eben von wir auf das andere gewechselt. Und die sehen eben das wir nicht als Frauen, sondern die behaupten, das wir ist die Frauen und die Frauen sind exklusive, ist eine exklusive, blöde Gruppe und die machen Restriktionen gegen das andere, gegen Transgender. Du siehst, also, was ist, welchen Weg einschlagen? Und da komme ich nochmals zurück, bei aller Sprechaktkritik, bei aller Literaturkritik, bei aller Kritik, sehr verehrte Damen und Herren, wir brauchen nicht mehr Kritik. Wir haben extrem viel Kritik. Was wir eigentlich brauchen würden, ist demokratische Gestaltungsoptionen, Visionen, Utopien, ein Fortschrittsgedanke, dass wir nicht nur analysieren, was alles falsch läuft, sondern dass wir tatsächlich merken, wo unfassbar viel richtig läuft. Deshalb Trump als neue Wahl, nehme ich es nochmal auf. also die Wahl von Trump und seinem Team ist natürlich ganz klar einfach ein extremer Kulturwandel. Ob es gut oder schlecht, das wird sich noch zeigen. Aber ich finde mit der Kritik, deshalb habe ich auch so Mühe mit der feministischen Kritik, weil ich eigentlich die Gleichstellung von Mann und Frau und die soziale Mobilität wirklich verwirklicht werden sehen möchte. So wie ich das in den 80er Jahren, die Demokratisierung von der Demokratie, nicht nur daran geglaubt, sondern wir haben wahnsinnig viel erreicht. Wir haben
aber unglaublich viel erreicht. Aber das ist ja nach wie vor die feministische Kritik. Ich lasse mir auch dieses Wort nicht nehmen. Ne? Es gibt diesen Verfassungsauftrag und selbstverständlich ist das ein feministischer insofern, als das Feminismus heißt, mit beiden Augen, das Wort beiden hat sich ja irgendwie, ist ja in den letzten vier Jahren irgendwie zerstört worden, mit zwei Augen auf die Realität zu sehen und nicht nur mit dem einen Auge, was uns gelehrt hat, den Mann als Norm zu sehen, ne, und die Frau als das andere, sondern mit beiden Augen zu sehen. So.
Ja, absolut. Ich sagte dir einfach, es ist politisch totalitär unglaublich problematisch. Das sehen wir im geltenden Recht zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, das von einer US-amerikanischen Diskussion total dominiert wird. Und jetzt don't touch my Abtreibungsrecht, möchte ich da einfach schreien, oder? Also weil einerseits, es gibt ein Recht auf Abtreibung, das ist noch im Strafgesetz. Jetzt wollen alle linken, sogenannten progressiven, grünen Kräfte diesen Strafparagraphen der Abtreibung, also Abtreibung als Straf im Strafrecht noch, wollen das unbedingt quasi in eine Gesundheitspolitik überführen. Und Leute, wisst ihr, wieso, dass sie das machen? Weil dann in 10 Jahren medizinisch gezeigt werden kann, dass Abtreibungen eigentlich gesundheitsschädigend sind und dass man die Abtreibungen zugunsten der Adoptionsfreigabe für Leihmutterschaft doch vermeiden sollte, aus gesundheitspolitischen Gründen. Das liegt durchaus in der Möglichkeit, sobald Abtreibung quasi nicht mehr als im Strafrecht verurteilt wird. Und das sind so Visionen, da bin ich wieder 20 Jahre zu früh, aber ich weiß genau, was mit Frauen alles passiert, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, wenn sie mit bestimmten Etiketten und selbst in demokratischen Grundrechtsverfahren so etikettiert wird, dass sie dann ausgebeutet werden. Und deshalb, also ich würde den Abtreibungsparagraf in Deutschland definitiv im Moment nicht ändern. Die Gewalt an Frauen unbedingt.
Er wird auch nicht geändert. Also ehrlich gesagt, bei diesem Thema sehe ich mehrere Ebenen. Zum einen,
ich habe es einfach in der Süddeutschen gelesen.
Warum kommt die Forderung jetzt? Weil in Deutschland haben wir keine Regierung mit einer Mehrheit. Es wird jetzt nichts mehr entschieden in dieser Größenordnung.
Das
jetzt
weiß die kommt Regierung plötzlich noch nicht.
Nein, ich seh das ja. Ich meine, es ist kein Zufall, dass jetzt Lisa Paus und Faeser an die Öffentlichkeit treten und sagen, wir brauchen jetzt ein Gewaltschutzgesetz und wir haben sie in der Tasche. Haben sie die letzten 3 Jahre nicht rausgezogen aus der Tasche und aus der Schublade. Das ist eine Frauenverarsche, wenn du mich fragst. Und genauso die Diskussion spannend. Jetzt um Abschaffung 218. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hattet ihr nicht eine Mehrheit in der Regierung die letzten 3 Jahre? Nein, da war das aber so nicht, ne, als Forderung, sondern man wollte es verbinden mit, ja, wir untersuchen direkt auch Legalisierung von Eizellenspende und Leihmutterschaft und so.
Genau.
Das ist die Realität dieser ehemaligen Regierung.
Ja,
beim anderen bin ich bei dir. Fast. ich sehe schon, wenn das Ziel sein würde oder de facto geschehen würde, dass Abtreibung in Deutschland legalisiert würde, aus dem Strafgesetzbuch raus, aber in den Gesundheitskontext rein, sehe ich genau das, was du schilderst. Wenn wir aber in Deutschland eine Lösung hätten wie in der Schweiz, und ich erinnere daran, der Unterschied besteht darin, dass in der Schweiz Abtreibung in den ersten 16 Wochen,
glaube ich, ja.
Nee, ich glaube 12 Wochen.
Ja, okay.
Durchaus ein Recht ist, also Recht ist, es ist legal, es zu tun unter gewissen, ne? Wir hoffen natürlich, dass möglichst wenig Frauen abtreiben, aber sie hätten das Recht, es zu tun. In Deutschland ist es illegal.
Also es hat immer noch das Odium des Unrechts. Ja.
Nein, es hat nicht das Odium, es ist illegal. In Deutschland ist es illegal. Es gibt unter gewissen Kontexten und unter gewissen Beratungsangeboten, die du annehmen musst und nachweisen musst, hat die Frau die Möglichkeit, die Gnade, das zu tun. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber es geschieht jetzt nicht. Und ich wäre absolut dafür, dass wir in Deutschland so eine Regel hätten wie in der Schweiz. Ne?
Okay, also eine Fristenlösung, ja. Wusste ich nicht, dass der Unterschied so ist. Ich sage einfach, bei allen Diskussionen, die aus der Biden-Harris- und der Obama-Administration kommen, punkto Frauenrechte, mit all diesen Diskussionen muss wahnsinnig aufgepasst werden.
Absolut.
Im deutschen Grundgesetz oder überhaupt in der europäischen Demokratie. Weil all diese US-amerikanisch beflügelten Minderheitsdiskussionen, Kurse, die sich milliardenfach über den Planeten, wahrscheinlich auch beflügelt durch die Trolls aus Russland und China, auf unsere Demokratien legen, uns quasi in bürgerkriegsähnliche Sprechaktstreite verwickeln, denen ist nicht zu trauen.
Ja.
Und ich bin froh, wenn diesem Albtraum, den wir die letzten 4 Jahre, auch seit der Pandemie, denen wir auch seit Trump ist, also 2016, ich würde eben sagen, seit der globalen Finanzkrise, die nicht gelöst wurde und durch Sprechakte quasi aufgehoben wurde. Also eben, wir retten die Banken. Also hallo, wo sind wir denn da in der Demokratie? Seit Obama, dass wir seitdem in einer Sprechakt-ideologischen digitalen Schleuder sind, die droht die als Maschine die Demokratie aufzuessen. Und da komme ich noch zu meinem Satz, den ich vor den österreichischen Journalisten und Journalistinnen im Vortrag gesagt habe.
Im Vortrag, den du gegeben hast beim Treffen der Medienfrauen in Wien.
Genau, ich wollte es nicht so präzise nennen, weil ich sonst auch legitimieren muss, egal. Also weil die Behörden sind da nicht sehr nett zu mir. Also deshalb bleibe ich da im Wagen. Ich habe einen Satz, der sehr wichtig ist, sich zu überlegen. Es ist nicht, mein Problem ist schon längst nicht mehr, dass die Maschinen menschlich werden. Das finde ich in der KI-Diskussion nicht den problematischen Punkt. Der problematischste Punkt ist, dass die Menschen wie Maschinen antworten. Und das sehen wir in den ideologischen Debatten. Also ich bin in letzter Zeit umgeben von Bots, die mir die Mehrheitsmeinung ihrer absolut unterirdischen Bubble entgegenschreien. Also mit der Zeit beginnen sie dann zu schreien, weil ich so heftig bin. Und einfach sagen, ich mag deinen Spiegelbot oder den Troll aus Russland nicht hören. Oder? Und dann werden sie ein bisschen hässig. Aber ich zeige dann die Klischees. Jeder Satz zu Trump klingt wie in meinem Browser. Jeder Satz zur Abtreibung klingt wie im Browser. Jeder Satz zur Rückgabe von Kulturdenkmälern, beispielsweise die Statuen nach Afrika, die dann von einer privaten Herrscherfamilie, schwarzen Herrscherfamilie, annektiert werden und privatisiert werden und die Welt nicht mehr sehen kann. Die Benin-Statuen heißen sie.
Ja.
Also das ist wahnsinnig, oder? Also das sind alles Bots, die mir dann entgegenschreien, die dann als Bots auch die Wiener Festwochen bespielen. Und alle sind dann völlig verblüfft, wenn ich einfach sage, du, also ihr klingt wie die Maschinen, eure Bubbles.
Das ist brillant. Ja. Regula Stempfli, ich danke dir für diese Feststellung. Das ist brillant. Und weißt du, es ist auch genau so ein Botsprech, wenn wir heute Parteimitglieder fragen, was ist eigentlich eine Frau? Auch da kriegt man Botsprech zurück.
Ja.
Genau. Ah, okay. Und es ist tragisch, ne, dass die Frage, was ist eine Frau, inzwischen eine parteipolitische Entscheidung zu sein scheint. Also wie absurd ist das?
Ja, I love you, Isabel Roder. Du weißt doch, im 19. Jahrhundert die Frage, was ist eine Frau, entschied über die Geschlechterapartheid des bürgerlichen Staates. Sie haben ja tausende von Seiten verfasst, um die Ausgrenzung von Frauen aus
dem bürgerlichen Staat.
Rechtfertigen. Und genau das machen sie jetzt auch. Also, aber du hattest
aber
noch ein
jetzt
sind
die
dazu.
Anderen, weißt du? Jetzt sind es die anderen.
Jetzt sind du meinst gedreht. Die anderen, die Progressiven,
ja,
die Linken.
Die sogenannt.
Ja,
progressiv aber, über den Abgrund.
Ja, darf ich da einfach, ich finde es so süß. Auch das höre ich immer wieder von jungen Menschen wie dir und den Studierenden. Oder die erzählen mir genau, ja, aber wie kann das sein? Oder irgendwie einfach auch eine Fassungslosigkeit über diese Sprechaktpolitiken ausgerechnet in den Kreisen, die für Menschenrechte, Frauenrechte und für alles, was in der Geschichte dagestanden sind. Und da verweise ich immer, ihr seid halt nach dem Kalten Krieg oder vor dem Fall der Mauer geboren. Weil wir haben im Westen Europas bis heute wir hatten ein bisschen eine Entnazifizierung, finde ich sehr wichtig. Das war wirklich ein Fortschritt, ist entscheidend. Deshalb regt mich das Internationale Strafgerichtshof so wahnsinnig auf im Moment, weil die kein Gespür mehr haben für Recht und Unrecht. Also wir hatten einen riesen Fortschritt. Was wir nie hatten, ist eine Entstalinisierung, eine Entmarxisierung, eine Entkommunistisierung der Sprechaktideologien, der totalitären Sprechakt-Taktiken gegen westliche liberale Demokratien, in denen wir mittendrin stecken mit den Menschen, die zu Maschinen werden. Wenn du die Quellen liest aus den 30er Jahren, die Kommunisten und Kommunistinnen, auch Anna Segers beispielsweise, die redeten wie die Bots heutzutage, oder? Also die Menschen, die zu lebendigen Bots geworden sind, oder? Die reagierten auf die Gulag, auf die Folter, auf die Säuberungen innerhalb der kommunistischen Partei, der Sowjetunion unter Stalin, reagierten genau gleich. Ach, das sind doch Fingerschnitte in der Geschichte. Ach, das darfst du zugunsten der Weiterentwicklung der kommunistischen Utopie überhaupt nicht erwähnen. Es gibt bestimmte Begriffe, die wurden gelöscht. Es wurden dann die Fotografien gelöscht, also gecancelt, ausradiert. Und ich finde, das finde ich so faszinierend. Oder auch die Kulturrevolution von Mao in China bis 1976, dass dort 68 bis 76, nein, 66, egal, also die große Kulturrevolution, wir stecken in der Digitalisierung genau in dieser mangelnden Entmauisierung, Entkommunisierung, die wir nie durchgegangen sind. Wir sind nie in der Linken, haben wir es nie geschafft. Das waren immer nur sogenannte Dissidenten wie Solzhenitsyn oder Kopelev, die uns ganz klar gezeigt haben, dass genau das, was die Progressiven, die Linken, die Grünen und die FDP mit der Ampelregierung gemacht haben, das ist so unterirdisch maoistische Kulturpolitik, und darüber wird nie diskutiert. Und weil wir eben als Linke und Progressive quasi die bürgerliche Demokratie immer zum Fraß vorgeworfen haben, einer neuen Fiktion, die halt zivile Verluste zeigt. Vielleicht
das,
also
Das ist mega. Ich hoffe, du schreibst es in deinem neuen Buch. Echt. Ich möchte darauf hinweisen, es Weihnachten naht. Kauft doch alle Regula Stempflis Buch, Bestseller, extremst lesenswertes Werk, Trumpism. Es ist wieder so aktuell wie unfassbar. Also unbedingt tolles Weihnachtsgeschenk. Du hast recht, man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Die bin ich voll bei dir. Aber ehrlich gesagt, selbst wenn man diese Vergangenheit nicht ad hoc präsent hat, wozu wir, du vor allem, einen Beitrag leisten, dass sich das ändert, ist die Gegenwart mit diesem, was ist eine Frau, ist eine parteipolitische Entscheidung in Deutschland 2024, halt schon schlimm genug.
Ja.
Und ich möchte einmal ganz kurz noch darauf hinweisen, dass es eine feministische Kampagne zur Bundestagswahl aktuell gibt. Die ist auch vor einer Woche an den Start gegangen. Die heißt wasisteinefrau.de, also was-ist-eine-frau.de. Geht da alle mal drauf. Das ist in so vielen Punkten ein Paradebeispiel einer feministischen Kampagne. Warum? Weil es von einer engagierten Einzelperson gestartet wurde.
Großartig.
Ehrerbietung an Rona Duwe, die hier echt was wuppt, dass diese Kampagne ohne jegliche Finanzierung an den Start gegangen ist, in einer Zeit, wo so viele Aktionen, Programme, Projekte, Steuergelder abkassieren, sowas wird eben nicht gefördert.
Ja.
Und sie macht das. Sie macht das ohne einen Apparat hinter sich. Mhm. Sie macht das ohne Unterstützung von weiten Teilen der Presse. Also ich denke, es gibt da einige Organe, die auch darüber berichten werden. So ja auch wir, aber eben sowas, also darüber berichtet eben der Spiegel nicht. Eine tolle, tolle, schlanke Kampagne, wo schlicht und ergreifend all diejenigen gefragt werden, die für den Bundestag kandidieren. Die Bundestagswahl steht ja jetzt fest, 23. Februar 2025 wird gewählt. Alle diejenigen werden gefragt, ganz einfach, was ist eine Frau? Und davon machen wir unsere Wahlentscheidung abhängig. Man hat die Möglichkeit, diese Kampagne zu unterstützen, indem man einfach sagt, ne, ich unterstütze mit meinem Namen diese Kampagne. Es haben sich Hunderte innerhalb kürzester Zeit gemeldet. Ich auch. Ich unterstütze diese Kampagne ebenfalls. Ich würde mir wünschen, dass das ganz, ganz viele tun. Und selbstverständlich kann man Rona Duwe und die Kampagne auch finanziell unterstützen, wenn man die Möglichkeit hat. Weihnachten naht, sollte man das tun. So.
Mhm. Wunderbar, wunderbar. Es ist auch technisch extrem gut gemacht. Vielen Dank, hast du darauf hingewiesen. Und ich möchte, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann weder mit der Gegenwart noch mit der Zukunft wirklich umgehen, möchte ich da auch noch den Hinweis auf die großen, wahnsinnig tollen Bücher, schon auch von Isabel Rohner. Es tut uns leid, wenn wir uns ab und zu selber zitieren müssen, aber von Isabel Rohner, die nicht nur mit der Erinnerung von Hedwig Thom, sondern Hedwig Thoms Texte selber, die unglaublich aktuell sind, darauf aufmerksam machen. Diese Bücher sind alle zu kaufen, zu verteilen, zu diskutieren, wie auch die wirklich tollen, die tolle, tolle Krimi-Reihe von Isabel Rohner. Es ist Weihnachten. Wir sind alle froh, wenn ihr wirklich kluge Geschenke kauft.
Ich danke dir für diesen Austausch. Ich nehme so viele Gedanken mit und ich fand das so sau interessant. Und
Wir bleiben an diesem Gedanken von wir und den anderen, und zwar in unterschiedlicher Form, eben nicht in postkolonialer Manier oder poststrukturalistischer Manier. Wir nehmen das mit und wir werden da, wie so viele Theorien, die Isabel Rohner und Regula Stempfli entwickelt haben, sicher auch zu einer sehr klugen Theorie kommen. Und ich danke dir. Hast du all die Beispiele gebracht?
Ja, also, und weißt du, mein Aha-Erlebnis, was ich eigentlich im Inneren natürlich schon längst wusste, aber was mir einfach nochmal klar geworden ist, wenn ich dieses Unbehagen habe bei gewissen Dingen, die Leute von sich geben, muss die Reaktion nicht, oder liegt die Lösung nicht unbedingt in einer linguistischen Analyse, sondern in der Gegenfrage, was macht ihr konkret für Frauen?
Wunderbar. Und in diesem Sinne, auf das Gute
in der Welt. Auf die Frauen!
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.